Belastungen. Man sollte das nicht verschlafen. Die Zeit drängt. Der ganze Sahel könnte bereits mit Bäumen aufgeforstet sein. Das grüne Band in der Sahara, das kann sofort umgesetzt werden. Von Deutschland, den Vereinigten Staaten, China und alle anderen gemeinsam müssten in einer Aktion alles aufforsten. Ohne Diskussion, denn es ist für das Leben wichtig. Wenn der Wille ernsthaft fehlt, die Umwelt zu bewahren, dann ist das natürlich ein großes Problem, ein ernsthaftes Problem. Die Perspektiven und die Lösungen sind doch da. Die Leute müssen es schlicht anpacken.
Les hommes doivent se mettre en pratique.
Ja, danke nochmal an Lars Springfeld von Afrika Roberta Act. Er hat das Interview geführt und zwar im Rahmen eines Projektes Turn the Tide, Change Your Mind. Das haben wir letztes Jahr gemeinsam lanciert und zwar ging es um die Zusammenhänge von Klimawandel und Migration.
Ein umfangreiches Dossier dazu findet ihr übrigens auch auf unserer Website. Dort könnt ihr auch Faso Kehle als Video sehen. Schaut nach auf iz3w.org. Damit sind wir auch am Ende unserer Sendung. Danke euch fürs Zuhören.
Ja, wir hören uns wieder wie gewohnt am ersten Dienstag im Monat, also am 2. April. Gerne könnt ihr unsere Beiträge auch auf euren beliebtesten Podcast-Catcher nachhören und teilweise die Skripte auf unserer Website nachlesen. Am Ende noch einmal ein Song von Naiva Mitego. Und zwar ist es der Song Acha Nyonge. Das heißt so viel wie Lasst mich reden. Triggerwarnung für die, die sich das Video dazu auf YouTube angucken wollen. Es geht nämlich um Foltersituationen.
IZ3W on Air. IZ3W.
Die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air.
How dare you? we'll be watching you. Thank you.
Das ist der offene Politkanal auf Radio Lora. Wir haben den Südnordfunk gehört mit dem Titel Klimakrise in Pipeline. Ja, und wie würden wir gegen die Klimakrise ankämpfen, wenn nicht gemeinsam mit unseren FreundInnen? Aus diesem Grund wollen wir FreundInnenschaft etwas feiern und das will auch Radio Korax in Halle. Sie haben eine Sendung gemacht zu diesem Thema. In dieser Collage, in dieser Sendung kommen FreundInnen zu Wort. Es werden verschiedene Ebenen beleuchtet und widerständige Praxen aufgezeigt. FreundInnenschaft als Mittel gegen einen anhaltenden Individualismus innerhalb unserer patriarchal geprägten Gesellschaft. FreundInnenschaften als Gemeinschaft, die nicht nur in Krisen zusammenhalten lässt und in denen wir lernen und wachsen können. FreundInnenschaft verrückt, unanständig, gewagt.
Freundinnenschaft.
Freundinnenschaft. Na, Hepperteam bedeutet Genossinnenschaft, Freundinnenschaft.
Freundschaft oder Freundinnenschaft.
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 Freunde bedeuten Glück, Verständnis, Unterstützung, manchmal auch absolute Unterstützung, egal was man so treibt, weil man kann auch, wenn man älter ist, noch Unfug machen. Kritik, konstruktive Kritik und Liebe und Freiheit und Schutz.
Freundinnschaft, was bedeutet das für mich? Na, meine Freundinnen sind für mich wie so ein Koordinatensystem, in dem ich mich bewege. Ich würde sagen, die Welt strukturiert sich um meine Freunde herum. Mein Tag strukturiert sich um meine Freunde herum. Und nicht, dass ich meine Entscheidung davon abhängig machen würde, was jetzt meine Freunde oder Freundinnen machen, aber dass es halt so ein wichtiger Bezugspunkt ist, so eher. Bezugspunkte.
Ich habe immer diesen Raum auch des Utopischen. Die eröffnen plötzlich neue Möglichkeiten. Man hat plötzlich das Gefühl, ich könnte mich ganz anders denken. Ich könnte ganz andere Dinge tun. Ich kann anders das empfinden. Deswegen werden sie manchmal auch als Befreiung auch von zum Beispiel familiären Beziehungen auch erlebt.
Und das ist so ein allgemeines, ja, so ein Spiel ist von ich teste aus, wie so eine Beziehung funktionieren kann und wie das auch außerhalb von Familie funktioniert und nicht nur in diesem Kontext, sondern einfach noch viel mehr darüber hinaus.
Freundinnenschaft für mich viel mit soziale Familie haben auch einhergeht, beziehungsweise das vielleicht bedeutet, gerade weil ich jetzt auch, würde ich sagen, eben der biologischen Familie jetzt nicht den überhöhten Stellenwert gebe, den ich häufig wahrnehme, beziehungsweise vor allem im Vergleich dazu den weit niedrigeren Stellenwert von engen Freundinnen und Freunden.
Also Freundschaften bedeuten mir sehr, sehr viel, sind die wichtigsten Beziehungen zu Menschen, die ich eigentlich in meinem Leben habe und schon immer auch hatte. Ich glaube, das hing auch viel damit zusammen, dass ich nicht so zufrieden war mit meiner quasi Kernfamilie und dann mir das, was ich mir vielleicht an Zuneigung und Füreinander-Dasein gewünscht hätte in meiner Familie, ich mir dann eher mit Menschen gesucht habe, die man freiwillig quasi lieben darf, die man sich ausgesucht hat und von denen man auch zurückgeliebt wird. Ich denke, deswegen haben mir Freundschaften schon immer sehr viel bedeutet und das tun sie auch immer noch.
Was meine Erwartungen angeht, da denke ich generell viel drüber nach. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich zu hohe Erwartungen habe an meine Freundin, also frage mich, ob ich irgendwie zu viel Zeit, Aufmerksamkeit, Kontaktaufnahme, wie auch immer, fordere. Aber ich wünsche mir manchmal mehr so Commitment, wie ich glaube, viele Menschen das eher in romantischen Beziehungen suchen. Vor allem mit Menschen, die ich schon lange kenne. Klar, da ist irgendwie so ein Commitment da, aber manchmal wünsche ich mir, das mehr zu benennen und noch konkreter, also wirklich in den Vordergrund zu stellen und diesen Beziehungen so viel Raum und Wichtigkeit zu geben, wie sie für mich einfach haben. Und ich glaube, es gibt schon Menschen, die das teilen mit mir, aber ja, so eine Art von, ich weiß nicht, ob es gemeinschaftliches Leben sein muss. Ich muss nicht unbedingt mit allen meinen Freundinnen zusammen leben, aber auch ohne zusammen zu wohnen, so ein Commitment zu haben.
Diese Netzwerke an Freundinnen, das gibt mir oft einen Halt, und fühlt sich so wie so einen sicheren sicheren Ort, wo ich auch ankommen kann, im besten Fall. Ja, ich schätze es sehr und finde es auch schade, dass gesellschaftlich oft untergeordnet wird, fast an romantische Beziehungen. Ja, ich merke, dass Freundinnenschaften für mich viel mehr Stabilität bringen als eine romantische Zweierbeziehung. Und genau, manchmal sind die Grenzen auch für mich nicht so klar zwischen den beiden Begriffen oder zwischen beiden Beziehungsformen. Manchmal geht das auch ineinander über. Ja, oder entwickelt sich eine romantische Beziehung aus einer Freundschaft oder romantische Gefühle. Irgendwie ist die Grenze für mich manchmal nicht so deutlich.
Die Erotik, da haben wir so als Aufhänger genommen auch so einen Satz oder einige Argumente und Vorstellungen von Michel Foucault, der mal diesen wunderbaren Satz gesagt hat, Sex ist langweilig, eigentlich geht es um Freundschaft. Und das fand ich ganz spannend, weil tatsächlich, wenn man sich auch so in alte Texte zu Freundschaften reinliest, dass immer sehr viel auch von Intimität und von Erotik in die Sprache. Und für Foucault ist es halt umgekehrt. Also er sieht dann auch, dass wenn es sozusagen intime Partnerschaften gibt, die eigentlich nur stabil sind, wenn Freundschaften auch gestiftet wird, weil das viel stabiler ist und eigentlich auch viel wichtiger ist. Das andere ist so sehr prekär und Freundschaften haben ein intensiveres Moment, weil es dann eben nicht nur, aber auch um den Körper geht, aber eben auch um die Gedanken, um die Gefühle und das Caring und das sich Sorgen um den anderen. Das ist für uns alles Erotik.
There's nothing more romantic than falling in love with your friends. By James Factora. For once, I refuse to let romantic love be the sole force that keeps me alive while the revolution brews. I have allowed myself the terrifying but vivifying experience of admitting to others that I'm not infallible, that my survival is dependent on those around me and vice versa. I'm even allowing myself to move beyond survival because my friends and my community show me every day through acts of care, through acts of protest, and through acts of joy in the midst of overwhelming sorrow, that despite everything, this world is worth it.
Freundschaften, die überschreiten alle Kategorien. Da kann ein Transmensch mit einem Cis-Mensch befreundet sein und eine Person of Color mit einer weißen Person, ein älterer Mensch mit einem jüngeren Menschen und so. Und das ist etwas, was unglaublich viel Potenzial hat. Das ist übrigens auch der Grund, warum schon Aristoteles als eine Gefahr gesehen hat, Freundschaft als Gefahr. In der Geschichte der Theorie findet man das immer wieder, dass Freundschaften als etwas Gefährliches empfunden wird, tatsächlich auch, weil sie eben nicht so funktionieren wie Familien. Also sie sind eben auch sehr häufig antinormativ. Müssen sie nicht sein, aber können sie sein. So. Also niemand kann mir vorschreiben, mit wem ich befreundet bin. Jemand kann mir vorschreiben, mit wem ich Politik mache, je nachdem, was für eine Ideologie. Ich habe gerade gesagt, also
wenn jemand so und so ist, solltest du mit der Person nicht politisch zusammenarbeiten. Aber wir lassen uns das bei Freundinnenschaften nicht, das empfinden wir als Zumutung und machen auch nicht. Es ist auch ganz interessant, dass wir häufig andere Freundinnenschaften pflegen als politische Kollektive, die häufig viel homogener sind, wie die Freundschaften, die geschildert werden.
Vielleicht warte ich noch mit der Therapie. Denken alle meine Freunde und meine Freundinnen auch. Vielleicht ändert sich ja doch noch alles. Man weiß ja nie.
Danke. Bei der Frage musste ich auch an so klassische Küchentischgespräche denken, also Gespräche, die man mit Freundinnen, mit romantischen PartnerInnen, die bei mir auch, würde ich sagen, auf einer gewissen Art von Freundinnenschaft beruhen, am Küchentisch führt. Also darüber, wenn es jemandem nicht gut geht, darüber, wenn einen wieder was so richtig aufgeregt hat, und voll oft stecken hinter so persönlichen Erfahrungen und persönlichen Problemen ja auch strukturelle Probleme, und sie sind politisch und das Private ist sehr politisch. Und deswegen ist für mich so diese Organisation, gemeinsam Dinge zu machen in Freundinnenschaften, politisch aktiv zu sein, fängt für mich schon so am Küchentisch an, wenn man sich auffängt, wenn man gegenseitig füreinander da ist, wenn man überlegt, woran liegt es denn jetzt, dass ich mich so und so fühle und was steckt da dahinter, gesellschaftlich, politisch. Das ist für mich, glaube ich, so die kleinste politische Organisation. und die findet ganz oft in Freundschaften statt. Und das ist oft so auch, glaube ich, was sehr, sehr Wichtiges, was vielleicht auch manchmal erstmal nicht so als politische Organisation gesehen wird.
So konkret politisch organisieren, weiß ich nicht, ob ich das sagen könnte. Also wir gehen zusammen auf Demos oder so, das schon. Also wir reden natürlich über Politik, da auch irgendwie so eine Vergewisserung irgendwie, oder auch also den eigenen Standpunkt zu diskutieren. Das ist ja auch politisch, also in einer weit gefassten Interpretation des Politischen.
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich politisch organisiere, also ne, wie auch immer man das jetzt versteht, aber wenn dann eher, würde ich sagen, dass ich vielleicht politisch reagiere oder auf politische Ereignisse in irgendeiner Form reagiere, was dann bedeutet, dass ich zum Beispiel mit ein paar Menschen weiß, dass ich zum einen sprechen kann, wenn es Dinge gab, die mich bewegt haben, die mich genervt haben, was gesellschaftspolitische Belange angeht, das zum einen, und zum anderen, wenn es Demonstrationen gibt, auf die ich gerne gehen möchte, dann gibt es Menschen, bei denen ich weiß, ich kann sie vielleicht gut motivieren, mit mir mitzugehen. Insofern bin ich politisch mit den Menschen, die um mich herum sind.
Das funktioniert nach wie vor. Da wird sich kurz zusammengeschlossen. Hallo, gehen wir da hin? Wir müssen da was tun. Wie sieht's aus? Habt ihr Zeit? Und dann ist auch wirklich, gut, es sind immer dieselben, die das dann mitmachen. Tatsächlich sind halt die engagiert sind. Ne? Aber da gibt's noch ein paar. Also früher, würde ich sagen, waren wir deutlich engagierter, als ich so ja in der Schule war oder auch danach noch. Ne? Irgendwann muss ich aber zugeben, im Lauf der wirklich einigen Jahre jetzt, und du feststellst, es tut sich einfach nichts, es ist egal, wie oft du auf die Straße gehst, dann kannst du schon mal den Kopf hängen lassen. Ne? Aber in den wirklich wichtigen Momenten, auch gegen das Waldsterben oder so, ich meine wirklich, ich habe auch in diesen 60 Jahren schon einiges mitgemacht, was es so an Problemthemen gab, dann gehst du auf die Straße. Und dann engagierst du dich in der Form politisch. Ich bin jetzt nicht der Typ, der da in eine Partei eintritt, auch bei den Grünen damals nicht. Das war natürlich mal ein Gedanke, dass man da halt tatkräftig sein kann. Aber das habe ich nie gemacht und das würde ich auch nicht tun. Also weil dafür bin ich nicht geschaffen. Ich bin, wie gesagt, harmoniesüchtig. Das geht nicht. Aber im Freundeskreis zum Beispiel wird immer diskutiert. Immer über Politik, das wurde auch in der Familie schon immer gemacht. Das tut gut, ganz besonders dann, also gerade jetzt bei mir in der Familie war das oft so, ich bin Einzelkind, meine Eltern sind beide politisch vollkommen anders orientiert als ich. Und da konnte ich mich dann schon mal so richtig üben, ne? Was Konfrontation heißt, was Diskussion, Streit, das gab es bei mir in der Familie schon immer. Das war unangenehm.
aber es hat mich einiges gelehrt. Und es ist eigentlich auch immer gut, die andere Seite zu hören.
Ich sehe die politische Organisierung gemeinsame Freundschaften ganz stark bei Themen, die mit Selbsterfahrung anfangen, also mit eigener persönlicher Betroffenheit, wenn man sich darüber auch oft austauscht. Zum Beispiel Sexismus, zum Beispiel Queerfeindlichkeit, dass man darüber dann auch viel redet und dann beschließt, Freundschaften, das kann ja nicht so sein und wir müssen was dagegen machen. Und ich glaube, dieses was dagegen machen ist für mich eben politische Organisation, aber auch schon das darüber reden und gemeinsam austauschen und über verschiedene Freundeskreise hinweg vielleicht auch sich auszutauschen, nach Erfahrungen zu fragen, gemeinsam sich abzusprechen und zu merken, dahinter steckt irgendwie was Größeres, ein gesellschaftliches Problem.
Dass wenn zwei Menschen zusammenkommen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie alle an einem Punkt nur Privilegien haben oder gar keine Privilegien haben, das gibt es eigentlich nicht. Und Freundschaft, das ist so ein Raum, da kann man das ausloten, da kann man darüber sprechen. Und da gibt es immer diese Momente, und den finde ich immer besonders wichtig bei Freundschaften, wo man sagt, also ich sage dir das jetzt mal, das würde ich natürlich nicht öffentlich sagen. Und das ist genau der Moment, der auch Allyship überschreitet und der aber auch politische Kollektive überschreitet. Und man sagt, okay, jetzt bei der nächsten Versammlung werde ich das nicht sagen, aber ich sag's dir jetzt mal, weil das geht mir jetzt durch den Kopf und ich möchte es mal aussprechen können. Das ist wichtig. Das hat man sehr häufig noch nicht mal in der Familie. Freundschaften haben genau diesen Raum. Das überschreitet das. Das ist ganz wichtig, weil wir dann auch Möglichkeiten haben, aus diesen auch normativen kritischen Nachdenken auszubrechen. Weil das hat auch dann so eine Norm. Man muss dann immer das und das denken und sagen und empfinden. Denken und sagen geht noch, aber was ich empfinde, so schlägt das ja manchmal. Wo soll ich das dem Ausdruck geben? Wo soll ich dem Ausdruck geben, dass ich das auch vielleicht schwierig finde, über meine Privilegien nachzudenken, wenn ich an so vielen anderen Punkten nicht privilegiert bin? Das kann ich nicht einfach im öffentlichen Panel diskutieren. Das geht nicht. Dafür brauche ich andere Räume, um darüber auch sprechen zu können und dann viel stärker noch auch mich solidarisch zu zeigen. Weil ich weiß, da gibt es auch einen Raum der Anerkennung dessen, meiner eigenen Verletzlichkeit zum Beispiel. Snyder ist ein Historiker, der sich mit autoritären Systemen auseinandersetzt. Und dann hat er gesagt, okay, was könnten denn so Sachen sein, die wir da aus der Geschichte lernen können? Und eine Regel ist, talk to each other, sprecht miteinander. Und dann, und zwar nicht nur mit der Freundin, sondern eben auch mit der Nachbarin. Einfach sprechen, wenigstens sprechen. Und nicht die Stimme erheben, sondern sprechen und eben zuhören. Zuhören und dann sprechen und sprechen lassen. Und dann eröffnen sich einfach neue Räume. Und die könnten dann wieder auch freundschaftliche Räume werden. Und das ist das, was wir, glaube ich, jetzt ganz, ganz, ganz dringend haben. Mehr denn je wahrscheinlich.
Das Café Herbal Tea, also genau, Herbal Tea bedeutet Genossinnenschaft, Freundinnenschaft, aber auch Gefährtinnenschaft, also gemeinsam eigentlich einen Weg zu beschreiten und da drin eine spezielle, am Ende sehr solidarische, kollektive, vielleicht auch revolutionäre Beziehung zueinander aufzubauen. Dieses Café ist auch noch relativ jung hier in Leipzig und wird sich sicherlich auch noch weiterhin entwickeln. Und genau, wir sind da immer in einer ständigen Weiterarbeit dessen. Das ist auf jeden Fall eine der Arbeiten, die wir gerade verstärkt angehen wollen. Also auch einfach in Kontakt zu kommen mit den Menschen, die hier in der Stadt leben, die in den Stadtteilen auch leben, in denen wir uns bewegen. Zu verstehen, was hier vor Ort Probleme sind, die gemeinsam zu verstehen und im besten Fall dann auch anzugehen, zu gucken, wie man sich da halt gegenseitig unterstützen kann und welche Rolle da drin auch Herbal Tea dann am Ende spielen kann. Und wir aber eigentlich auch explizit die Leute erreichen wollen, die noch nicht genau Teil von dieser Bubble sind oder es vielleicht auch gar nicht werden wollen, aber die trotzdem Interesse haben, sich gegenseitig zu unterstützen, darüber nachzudenken, wie ein gemeinsames Zusammenleben selbstbestimmter und autonomer gestalten lässt. Gerade heute, wo wir hier das erste autonome Café machen, also ein Frauencafé, glaube ich, erstmal überhaupt der Punkt, zusammenzukommen und zu verstehen,
dass man sich nicht alleine fühlt oder einsam fühlt und dass es Orte geben muss und braucht eigentlich, um zusammenzukommen, um sich darin stärker zu fühlen und auch ein erstmal drüber reden, sozusagen Kraft schöpfen sein kann, aus denen dann Initiativen folgen können. Dieses sich gegenseitig Perspektive und Hoffnung geben, das sehen wir auf jeden Fall als einer der Grundsätze, aus denen dann auch Sachen entstehen können, gemeinsam mit den Menschen.
Was ich auch sehr schön und bereichernd fand in der Auseinandersetzung mit Hevalti im Vergleich zu Freundschaften, wie sie teilweise verhandelt werden, dass diese Verbindung auch nicht eine Verbindung ist, die primär darüber entsteht, dass ich Sympathie gegenüber einer Person empfinde, weil das auch immer heißt, dass ich sehr viele Menschen dadurch ausschließe, weil ich nicht unbedingt mich mit allen Menschen von Anfang an vielleicht verbunden fühle, aber genau das ist eine Beziehungsweise ist, die wir mit allen Personen in der Gruppe, in der wir organisiert sind und darüber hinaus versuchen zu etablieren und genau darin auch zu sehen, dass vielleicht eine anfängliche Sympathie, genau, also immer schön ist natürlich, wenn sie da ist, aber dass es das nicht braucht, um in Verbindung zu gehen. Ich das auch mit einzelnen FreundInnen in der Organisierung hatte, dass ich mich nicht anfangs das Gefühl hatte, ich bin total hingezogen zu dieser Freundinschaft und mehr aber auch die Arbeit da reinzustecken, da eine Beziehung aufzubauen und dann zu merken, wie bereichernd es ist. Gerade auch in einem Prozess von Individualisierung und Abkapselung, in dem wir dazu tendieren, uns immer mit den Menschen, die uns am ähnlichsten sind, zu umgeben, finde ich diesen Ansatz eben auch sehr hilfreich und wichtig.
Das ist so eine Gegenseitigkeit. Ich gebe ein Beispiel, die Demo gegen die AfD oder überhaupt gegen rechts, das war so motivierend. Also einfach mit meinen Freunden dorthin zu gehen, dort das Gesicht zu zeigen, anwesend zu sein, sich zu freuen über die vielen Menschen, die da waren. Sowas ist total motivierend. Ja, einfach nur zusammen zu sein, auf ein Konzert zu gehen, das schön zu finden. Die Gemeinschaft, das ist positiv, das macht einen hoffnungsfroh, das ist einfach nur schön. Ja, und das ist auch Trost. Vielleicht eben doch merkt, dass man keine Angst haben muss, dass man gemeinsam das irgendwie hinkriegt. Eigentlich ist auch egal, was es ist. In dem Moment, wo es dir nicht gut geht, und da jemand ist, der sich um dich kümmert, der anhört, was du zu sagen hast, der vielleicht auch eine Lösung bietet oder einfach nur da ist, das ist Trost. Ja? Und das kriege ich von meinen Freunden und Freundinnen.
Wir dürfen auch nicht vergessen, dass aufgrund dessen, dass sich eine bestimmte Idee durchgesetzt hat von linker Bewegung, von Demonstrationen und Streiks und die Stimme erheben und schreien und theoretische Argumente haben. Und das andere wurde immer disqualifiziert. Das ist immer etwas, was so im Hintergrund, ja, miteinander dann reden, aber das ist alles so unpolitisch und mit denen spreche ich nicht, aber nur mit der spreche und so. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, jetzt all diejenigen, die wir immer noch kämpfen für eine gerechtere Gesellschaft, auf die Füße fällt. Weil jetzt ist es, wo wir auch einfach Zusammenhänge brauchen, die anders stabil sind und wo es nicht nur darum geht, das beste Argument zu haben, die geschliffenste Sprache zu haben, die stärkste Politisierungsstufe erreicht zu haben, sondern eben auch einander da zu sein. Und auch Räume des Sorgetragens für auch unsere Netzwerke im Nahen auch so, weil die müssen stabil sein.